dem Essen kriegst du einen Dusch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 226. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi? Beziehungsweise welche zwei Weine?
Richtig, ich wollte gerade sagen, das waren eh zwei Weine. Es war ein bisschen eine Gänsehautfolge für uns, würde ich sagen. Weil wir waren beim Weingut Maria und Sepp Muster in der Südsteiermark und wer uns kennt und uns zuhört, weiß, dass wir die Weine der Musters sehr, sehr lieben. Mhm. Und wir sind da mit dem Sepp Muster und mit der nächsten Generation, mit dem Elias Muster gesessen und haben ihre Weine verkostet und über ihre Geschichte gesprochen und über dieses ganze Startding der Biodynamie, wo die Musters ja ganz oft genannt werden als, das waren eigentlich die ersten, wo ich das schon mal gesehen habe und wo ich mich inspirieren lassen habe zu einem gewissen Grad. Und das war halt schon faszinierend, einfach zum Hören von Erna direkt, wie das damals gerannt ist.
Absolut. Die werden so oft als Vorbild genannt, so oft als Vorreiter genannt und das hat alles absolut zu Recht.
Voll.
Und das persönliche Gespräch ist natürlich was, was uns extrem gefreut hat. Man hört es eh aus. Also wenn man diese Folge hört, man hört ein bisschen die Ehrfurcht aus.
Naja, klar.
So die ersten drei Minuten lang zumindest, danach ist es sehr vergessen. Aber man hört einfach aus, wie schön oder wie grandios wir diese Weine finden.
Ja.
Und ich meine, wenn sich das Folgenbild anschaut, der Michi hat einen kleinen Fanboy-Moment gehabt.
Sehr klar.
Herrlich.
Und es war halt auch mega cool, dann mit dem Elias als nächster Generation so ein bisschen zu sprechen, der halt schon ein sehr ruhiger, schüchterner Kerl ist und halt ultra jung, ne?
Der ist halt gute 20, gerade halt so irgendwie.
Ja. Und macht aber schon Weine, das ist unfassbar, ne?
Absolut.
Also richtig, richtig cool. Der schaut sich auch die richtigen Sachen an. Mhm. Der verkostet auch privat ganz viel von den richtigen Sachen. Also der macht halt auch seinen Weg und das ist halt auch cool zu sehen, wie da diese zwei Generationen nebeneinander arbeiten und wie der Elias da sich schön langsam halt Stück für Stück weiter einbringt und noch mehr in Charge ist und das langfristig halt auch, wie er ganz klar gesagt hat, übernehmen will.
Genau. Ja, hört sich das an.
Yes. Und jetzt neue Folge, neues Glück.
Neue Folge, neues Glück. Wieder was Schönes. Klares.
Das ist komplett klar.
Klares, so strohgelb, schön leuchtend im Glas.
Yes.
Kleine Salto-Balances. Wow. Und ich behaupte es nicht einmal an meiner Nase. Und das sagst du schon, was?
Ja, na klar. Das ist sofort einmal da. Ist jetzt auch ziemlich direkt aus der Flasche.
Wirklich?
Also das ist kurz einmal in der Karaffe gewesen, aber halt für so eine Viertelstunde oder so, wirklich nur einmal turbo-karaffiert quasi.
Okay.
Um das wirklich vom Beginn an da sich anzuschauen.
Der Beginn ist schon sehr offen.
Voll.
Also das
voll
spricht sofort mit dir, das haut da sofort eine richtig schöne, saftige, gelbe Frucht entgegen.
Richtig.
Und sagt, hier, nimm das einmal als allererstes.
Voll.
Und dann hast du aber drunter sofort so eine schöne Kräutrigkeit. Mhm. Schön, gefällt mir. Dann hast du sogar so ganz kleine Spikes von sowas Säure-Ananassigen drinnen.
Mhm,
also wirklich sowas, so ganz helle, strahlende, gelbe Frucht.
Ja, die richtig Säure hat und die richtig schon so in diese Zitrus-Thematik reingeht quasi.
Und ich
weiß,
es ist immer deppert, wenn man sagt, man riecht Säure, aber manchmal riecht es halt sehr klar und sehr frisch und dann sagt das Hirn sofort, ah, das Kind hat ordentlich Säure haben, interessant.
Na, stimme ich da schon hundertprozentig zu. Und trotzdem so ein bisschen was Flintiges finde ich auch dazu, aber das ist halt trotzdem eher im Hintergrund, ne?
Es baut sich aber schön ein da.
Mhm.
Ja, das ist Flintige oder irgendwas, so ein bisschen Richtung Shoda fast.
ja, sicher. Das ist so ein bisschen feichter Shoda und gehen wir,
ja. Genau.
Mhm. Du gehst auf diesem Feldweg, auf dieser feichten Shoda-Straße nach dem Regen.
Exakt, du hast so ein bisschen die Kräuter, die gerade intensiv riechen.
Genau, klar, weil es hat runtergerenkt und es riecht alles, es dampft alles so ein bisschen. Nein, es ist trotzdem nicht kalt auf dieser Schoderstraße, sondern es dampft ein bisschen.
Wir sind schon im Sommer.
Genau, weil es halt Sommer ist.
Schön, gut.
Mhm. Und halt natürlich, wie die Farbe und die Klarheit da drinnen im Glas ist, finde ich auch die Nase halt blitzsauber. Nein, also das ist komplett straight, komplett klar.
Du hast diese Klarheit schön weiter im Glasl. Das sagt auch, das ist relativ aktueller Jahrgang.
Ja.
Das sagt auch das Tannin hinten dran. Also du hast eben richtig, so ganz, ganz, ganz feinen Gerbstoff, aber der sagt, wir sind gerade frisch.
Ja genau, wo bin ich da und warum bin ich da schon?
Ist das eine Flasche? Komisch. Säure ordentlich.
Mhm.
Auch Säure sagt jung.
Mhm.
Das passt alles schön zusammen, also das, ist, das steht nicht nebeneinander. Aber das ist halt noch alles sehr intensiv und sehr frisch und sehr, ich darf das Wort knackig, nein, frisch, richtig schöne Frische. Und es funktioniert, aber es ist schön ineinander gebunden alles.
Voll.
Aber es spannt alles noch so richtig. Das hat eine mega Spannung gerade.
Ja. Na, du merkst richtig, das ist nicht dafür gebaut, jetzt unbedingt getrunken zu werden.
Ja.
Aber es zeigt trotzdem ganz schön, was das halt kann.
Ja, absolut. Das ist auch von der Reife her genau an dem Punkt, wo das alles so schön ineinander passt, finde ich. Weil du hast eine schöne, reife Frucht, aber nicht eine überreife Frucht.
Richtig.
Du hast so ganz ein kleines bisschen diese Tropical Spikes da wieder.
Ja.
Ich finde, die haben sie genau durchgesetzt, also genau so weitergezogen, wie ich das auch in der Nase gehabt habe. So ganz zart obendrauf. Und dann hast du drunter, du hast ein bisschen was Apfelschaliges sogar dabei.
Ja.
Und
ja.
du hast vor allem richtig saftige gelbe Frucht.
Ja. Geil. Und das hat auch richtig Extrakt und Dichte. Ne? Also ja. das ist
Deswegen
jetzt
hast du dieses Tropical Spiky genau. Diesel.
Genau. Das ist jetzt nichts ultra karges, sondern das hat schon wirklich einen saftigen, extraktreichen Kern, der schon eine Kraft damit hat.
Aber das schiebt sich trotzdem schön durch.
Na, komplett, ja. Weil halt die Säurestruktur sau schön ist und da hinten das Tannin auch nochmal hilft, dass es halt diesen Bogen und diese Dichte, die da drinnen ist, auch wieder super abfedert.
Wieder so ein bisschen Kräuter, die da hinten bleiben und dann ein bisschen was Zestiges, aber gleichzeitig auch cool.
Voll. Also ich finde auch hinten bleibt es dann so ein bisschen zestig, fast so ein bisschen in Richtung Ingwer, von dem, dass das noch ein bisschen so Schärfe mitgibt.
Ja.
Also
das ist halt auch
das wieder ist. Jung, genau.
Ja, genau. Es lässt mich, also so rein vom Bild her, vom Bild dieses Weines her, lässt es mich komplett an die Pfalz denken. Ich weiß noch wieso. Ist ganz lustig. Es treibt mich sofort dahin.
Verstehe ich. Vollkommen, 100% bei dir.
Aber es ist offensichtlich nicht aus der Pfalz.
Es ist nicht aus der Pfalz, aber es ist genau das, was man da sagen muss.
Schon, ne?
Und es passt 100%ig dazu, weil es halt diesen Extrakt hat, weil es diese Saftigkeit hat, dieses ein bisschen Ausladendere, was die Pfalz immer mit hat.
Ja, ganz genau, weil es halt diese schöne Sonne kriegt, weil es halt immer diese Reife kriegt, ohne irgendein Problem mit Unreife zu haben, oder?
Ja.
Auch nicht so auf diesen steilen, kargen Hügeln zu stehen, sondern so ein bisschen Power auf dem Boden zu kriegen. Was haben wir das uns? Aber wir sind in Deutschland.
Wir sind in Deutschland natürlich und die Rebsorte ist auch
klar. Riesling, na klar, aber, aber wohin außer
wenn du jetzt,
Pfalz?
Bleiben wir nochmal kurz in der Pfalz, weil ich einfach wissen will, wo du das dann hinstecken würdest. Also um ein bisschen einzuordnen, was fällt da ein dazu bei Pfalz? Wo würdest du das hingeben? Wem würdest du das zutrauen in der Pfalz, damit wir wissen, wie du dort hinkommst? Das würde ich ganz spannend finden.
Ja. Ich versuche es gerade irgendwem zu geben, der aktuell so in die Richtung arbeitet. Weil du hast nichts Reduktives oder sowas in der Richtung.
Nein, null.
Du hast so diesen ganz ein kleines bisschen laktischer Schwung ist da drinnen. Aber halt extrem zurückhaltend. Also das ist vom Gefühl her irgendwer, der durchaus in der klassischeren Ecke arbeitet, aber halt sich sehr genau mit dem auseinandersetzt, was er macht und sehr viel überlegt, was er macht und sehr präzise am Punkt erntet und so weiter und so fort.
Ganz genau, würde ich hundertprozentig so unterschreiben, ja.
Aber wir sind nicht in der Pfalz.
No.
Aber sind wir irgendwo in der Nähe zumindest?
Was ist in Deutschland nicht in der Nähe und was ist schon in der Nähe?
Das stimmt
also.
Schon.
Ja, wir sind grundsätzlich in der Nähe, ja. Aber hilft dir das wirklich weiter?
Nicht wirklich, nein. ansonsten kann es natürlich sein, Rheinhessen, einfach weil ich mich nicht so gut auskenne dort und weil es halt trotzdem viel Fläche hat und so weiter, weil ich mir da vorstellen kann, dass man das durchaus so machen kann. In gewissen Ecken von dort. Rheingau kenne ich einfach zu wenig, keine Ahnung. Was natürlich auch wärmer ist, aber ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Riesling aus Baden gefunden hast. Das war mir auch zu warm, muss ich dir ehrlich sagen. Aber kann ich dir mal vorstellen.
Ja, glaube ich auch, dass das nochmal wärmer wäre im Glas dann, ja.
Wobei, kaltes Jahr, weiß das nicht. Aber das ist zu aktuell für kaltes Jahr.
Das glaube ich auch, ja. So viele kalte Jahre hat es nicht gegeben in letzter Zeit.
Ist es 22 oder ist es 23?
Es ist 23.
23, okay. Ja. Kann ich Winzerin oder Winzer überhaupt kennen? Kann ich da irgendwie hinkommen?
Ja, kann es kennen, aber mir ist da jetzt einfallen. Und ist nicht so einfach. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich 99% unserer ZuhörerInnen nicht kennen. Du hast eine Chance.
Aber wir Freunde.
Nein, aber das war zumindest das richtige Gebiet schon mal dabei.
Was ist es, Rheinhessen oder ist es Rheingau?
Rheinhessen.
Rheinhese.
Rheinhese. Ich habe mich bei der Folge dafür entschieden, dass ich mir es einfach einmal richtig leicht mache. Im Vergleich zu meiner letzten Folge, also zu meiner eigenen letzten Folge, habe ich einfach nur 6 Buchstaben streichen müssen und schon kommen wir zum Namen vom heutigen Weingut. Genau, das letzte Mal war meine Folge über den See Haldenhof. Jetzt kannst du einfach das Halden streichen und bist am Seehof. Perfekt.
Ah. Ich habe gerade gedacht, Haldenhof? Was? Das sind
nein,
so viele Buchstaben.
Nein. Seehof, it is ein Weingut, das selbst unter Freaks und in der Szene eben kaum wer kennt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich war auch nicht hinkommen. Keine Chance.
Ja, es ist eben auch nicht ganz so einfach. Ich werde dann gleich noch auflösen, warum du das kennen kannst. Jedenfalls ist es so, dass das Weingut so seit den 2000er qualitativ richtig angeschoben hat. Und der Florian Faut in Rheinhessen gemeinsam mit heute großen Namen wie Wittmann oder Klaus-Peter Keller für erste Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber eins nach dem anderen, du hast das Weingut Seehof ja schon mal im Glasl gehabt. Und wie es dazu gekommen ist, müssen wir jetzt zu Beginn einmal kurz erzählen, damit sie die Zuhörer und Zuhörerinnen auch auskennen. Also, der liebe Jens Peter, ein treuer Hörer von uns, hat sich vor einiger Zeit mit einem Weintipp bei mir gemeldet. Und zwar war der Jens Peter so überzeugt von dem Weingut, dass er gesagt hat, schau her, ich verfolge das schon länger, das ist saugut, du kennst das sicher nicht. Ich schicke dir einfach einmal eine Flasche, perfekt gereiften Riesling und dann schaust du, ob dir das taugt oder nicht.
Das war der 2016er, gell?
Richtig, der Ehrlich? Hat mir Moorstein 2016 geschickt und ich habe das dann zu einem Weinabend mit Freunden zu dir mitgenommen.
Genau.
Normalerweise schaue ich ja, dass du die Flaschen gar nicht kriegst, die ich dann vorstellen will. Aber ich wollte das einfach in einer Runde verkosten, wo ich weiß, da sitzen ein paar Leute drin, die sehr viel deutschen Riesling trinken, die sehr viel Ahnung von deutschen Riesling auch haben.
Ja, genau.
Und wenn ich das da blind aufmache, eine Einschätzung kriegt, die nicht nur von mir kommt, sondern die einfach einmal von mehreren Menschen gleichzeitig kommt. Wenn man dachte, ich habe gar keinen Plan von dem Weingut, ich habe mir das dann natürlich ein bisschen durchgelesen, weiß, das ist ein bisschen auf der klassischeren Seite, aber ich würde eigentlich gerade dann auch so eine geil gereifte Flaschen nicht einfach nur für mich zum Verkosten mal aufreißen, sondern haben wir gedacht, teilen wir das mal und schauen einfach einmal, was die Reaktionen von den einzelnen Leuten sind.
Die waren wirklich sehr positiv, diese Reaktionen.
Richtig, die waren sehr, sehr positiv. Das hat natürlich mega performt. Und das ist lustigerweise dann blind neben einem anderen 2016er Riesling aus Deutschland gestanden und hat diesen 2016er Riesling aus Deutschland halt komplett zerstört.
Ja.
Also wirklich bahnhart zerstört.
Absolut.
Weil es ist keiner auf 2016 beim Moorstein 2016 vom Seehof gekommen,
stimmt,
sondern es ist so 19 gefallen, es ist 2021 auch gefallen.
Ja.
Und du hast da auch schon gesagt, Pfalz, also stimmt, vollkommen richtig. Und es ist dann so, ja, könnte das irgendwie Bürklin Wolf sein von der Stilistik her mit der Reife und so. Also das ist schon sehr, sehr positiv angenommen worden, weil wenn wer in
total
der Runde Bürklin Wolf sagt, heißt das quasi, das ist saugeil.
Ja, ganz genau.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das muss natürlich in den Podcast, aber natürlich in einer aktuellen Version, wo man das auch wirklich erstehen kann und kaufen kann.
Ja, bei 16 ist gemein, wenn es das alle nicht kriegt.
Genau, das kriegt man halt dann nicht und denkt sich, jeder, ja, das will ich haben und dann gibt es das halt nirgends. Mhm. Ja. Deswegen 23, also Moorstein Alte Reben 2023 ist aktueller Jahrgang. Es ist auch 2024 schon am Markt, aber das braucht eigentlich alles noch ein bisschen Zeit.
Ja, also wir haben es ja gerade gesagt, ne? 16 ist da gestanden, fresh as fuck.
Genau.
Dementsprechend.
Und 23 ist halt der älteste noch verfügbare Jahrgang quasi, der halt direkt ab Weingut auch da ist. Deswegen habe ich mir gedacht, geil, und 23 ist auch ein leibendes Jahr, also let's go. Wir sind eben am Seehof bei der Familie Faut, direkt in Westhofen sitzen wir da. Und da wächst der Florian Faut auf. Der Seehof ist so seit 1900 ungefähr im Familienbesitz. Also da hat jetzt quasi der Urgroßvater vom Florian dort eingeheiratet und ist so in den Besitz von dem Hof gekommen. Seehof übrigens nicht, weil da ein See ist. Es gibt keinen See, den suchen immer wieder Leute, die was das Weingut besuchen, hat der Florian gemeint. Es geht darum, dass hinterm Hof ein Bach fließt, der die Wasserversorgung von den großen Lagen wie Moorstein ist.
Ah.
Und dieser Bach heißt halt Seebach.
Nice.
Ja, deswegen halt Seehof. Naja, Seebach, ein Bach, der vor dem See kommt, eh klar.
Aber Seebachhof war süß gewesen.
Richtig. Ist aber halt nicht so genannt worden. Und jetzt umbenennen war jetzt auch nicht so das Thema. Ganz klassisch, wie alles in Rheinhessen, war der Seehof auch immer ein Gemischtbetrieb. Also halt Ackerbau, ein paar Hektar Wein, Viehzucht. das war in Rheinhessen genauso wie bei uns quasi und wie fast überall, so wie halt dieses Thema aufgekommen ist, dass Wein interessanter wird, hat sich das halt dann mehr in die Richtung entwickelt. Der Florian hat gemeint, das ist so in die 60er, 70er schon das erste Mal Wein in Flaschen gefüllt worden tatsächlich.
Mhm, ja.
Aber halt so 10-15% der gesamten Produktion bei einer. Der Rest ist Fasswein gewesen und ist halt einfach so verkauft worden. Aber es hat schon ein bisschen was gegeben, was halt man selber schon gespürt hat. Mehr Eigenbedarf als sonst was. Rebsorten, auch dieser Klassiker, waren damals halt alle was gegeben hat, weil was wächst, hat man halt gepflanzt.
Ja.
Das war von Kärner über Ortega, Bacchus, Müller-Thurgau alles dabei.
Ah, wirklich alle? Okay.
Richtig, ja. Und natürlich halt auch ein bisschen Riesling, aber das war fairerweise damals halt absolut nicht reif, hat ja. Florian selber auch gesagt, das hast du vergessen können. Und der Florian hat gesagt, in die 80er war das noch so eine 50-50-Geschichte. Also in einem Jahr war der Riesling reif, im nächsten wieder nicht. Und Da wächst er halt so auf dem Hof, sieht, wie seine Eltern hackeln. Er hat gesagt, sowas wie Sommerurlaub hat es bei einer halt nie gegeben.
Ja, sicher.
Sie ist sich halt nicht ausgegangen. Und er hat gesagt, ja, so richtig geil war das halt nicht. Wenn die anderen Freunde erzählt haben, wo sie wieder im Sommer überall hingefahren sind und er hat halt gewusst, ja, er ist halt daheim und ja, er war nicht das Kind, hat er gemeint, der jetzt gerne am Traktor oder so mitgefahren ist, sprich mit so 13, 14 hätte er sich absolut nicht vorstellen können, dass er irgendwann einmal auf dem Betrieb arbeitet. Es war einfach viel zu uninteressant und viel zu arbeitsintensiv ist ihm das alles vorgekommen, also warum soll es da das antun quasi.
Ja.
Verändert hat sich die ganze Sichtweise dann so mit 15 über einen Freund der Familie, der selber sehr Wein interessiert war.
Ah. Mhm.
Und der war halt immer wieder bei Erna und hat da immer wieder Weine eben aus der Pfalz oder auch von der Saar mitgebracht, die einfach zu dem Zeitpunkt qualitativ schon weiter waren.
Mhm.
Und der Florian hat da halt schon ein bisschen so kosten dürfen und schon mal einrichten können in die Glaseln. Trunken hat er ja damals noch nichts gehabt, mit 15 quasi. Also du hast mit Alkohol noch keine Erfahrungen, hast auch mit Wein noch keine Erfahrungen. Aber natürlich hat er so ein bisschen gewusst, wie das schmeckt, hat im Keller Sachen probieren können beim Papa und hat relativ schnell gecheckt, das ist ganz was anderes. Das ist eine komplett andere Liga, was der da mitbringt.
Mhm.
Und das hat ihm halt so ein bisschen angefixt. Also das gibt es ja nicht. Warum geht das bei uns nicht? Ist das jetzt quasi, weil wir nicht wissen, wie es geht? Ist das die Region? Ist das der Ort einfach? Sind es die Böden? Oder was? Woran liegt das quasi?
Ja.
Und er hat gesagt, er würde jetzt auch gar nicht seinen Papa schlecht machen oder sonst was. Aber das war halt damals in Rheinhessen ein Qualitätsdenken nicht vorhanden. Das hat es einfach nicht gegeben. Und da hat halt noch niemand gecheckt, was man da machen kann. Das war wirklich alles richtig Anfang von diesen großen Namen heute und die Namen, die man heute kennt. Und die Pfälzer Weine waren da eben 2-3 Qualitätsstufen drüber, sagt er selber.
Mhm.
Und mit diesem Gedanken, da geht viel mehr, hat der Florian halt dann gesagt, ach, das will ich wissen. Also Vollgas eine, Weinbauausbildung, gleich mal Lehrbetriebe gesucht. Und nachdem es bei einer noch nichts wirklich Spannendes gegeben hat, zumindest nichts, was man schon kennen hat können, hat er gesagt, na gut, ich muss in die Pfalz.
Wo ist er hin?
Er ist zuerst zum Weingut Moosbacher nach Forst und dann zum Weingut Dr. Wehrheim nach Birkweiler.
Ja.
Also zwei renommierte Weingüter, einmal Fokus komplett auf Riesling bei Moosbacher und dann bei Wehrheim halt stärker auf dieses Burgunder-Thema fokussiert.
Ja, genau.
Und damit wir das zeitlich einordnen können, das ist so 1999, 2000 herum.
Ah.
Also ist schon einige Zeit her, ne?
Ja.
Und gleichzeitig hat der Florian halt begonnen, daheim ein bisschen was umzutrauen. Das ganze Rebsortenvielfalt-Thema war ihm klar, das muss sofort weg. Es muss ein Fokus her und sie haben in der Zeit wirklich 80% der Weinberge neu bepflanzt.
Boah.
Also richtig, der hat richtig umgetraut.
Aber super, dass er das gleich einmal
so jung auch gemacht
sofort
hat.
Sofort gemacht hat, sobald er checkt hat, okay, passt, wir müssen das jetzt tun und nicht abgewartet hat.
Nein.
Cool.
Vollgas. Alles auf Riesling in Wirklichkeit auch gleich.
Mhm.
So ein bisschen Weißburgunder und Grauburgunder haben sie halt auch dazu gepflanzt, aber der Fokus war damals schon Riesling, auch weil er das halt in der Pfalz kennengelernt hat, beziehungsweise eben auch über diese Weine dort hingekommen ist. Ne? Also der hat schon gecheckt, das, was wirklich groß ist, ist dann am Schluss immer Riesling.
So ist es.
Das müssen wir auch machen. Das waren damals auch schon 14 Hektar Fläche, also nicht wenig. Ne?
Mhm.
Und die Eltern haben gesagt, ja mach. Wenn du machen willst, mach.
Stark.
Ja, richtig gut. Und der Florian hat dann die Ausbildung zum Wirtschafter und zum Techniker im Weinbau abgeschlossen,
oh,
also
super.
Beides gemacht
und
ist dann aber direkt heim.
Ah, ja.
Weil er gesagt, er wollte probieren, ob das bei einer auch geht. Also liegt es quasi irgendwie jetzt wirklich an dem Terroir, an die Böden oder gangert da schon was?
Mhm.
Und ist das auch irgendwie vergleichbar zu diesen großen Rieslingen aus der Pfalz, die ihr jetzt mittlerweile halt dann schon wirklich gut kennt und auch wirklich sehr liebt, ne?
Ja. Wann ist er heimgekommen, genau?
Heimgekommen ist er 2003, zu dem kommen wir eh gleich. Mhm. Ins Ausland gegangen ist er nie. Allerdings hat er gesagt, er hat halt ganz viel verkostet und ganz viel international nebeneinander auch getrunken. Und das natürlich nicht allein. Auch ganz wichtig, damit du da eine Einordnung hast mit Leuten, die ähnlich viel Interesse haben. Es hat nämlich in die 90er in Rheinhessen relativ viel Bewegung gegeben. Es ist viel passiert. Und es hat sich unter anderem auch eine Gruppierung namens Message in a Bottle zusammengefunden.
Ja.
Junge WinzerInnen aus Rheinhessen, die alle nach höchster Qualität streben und sagen wollen, was da geht. Und wie der Florian selber sagt, dass Rheinhessen mehr ist als Schelwe-Wein. Für das war es halt wirklich extrem lang einfach verschrien, dass das ja qualitativ gar nichts ist. Und in dieser Gruppe war halt am Anfang neben Florian, der da auch wirklich von Beginn an dabei war, alles, was in Rheinhessen heute Rang und Namen hat. Also Philipp Wittmann, Klaus-Peter Keller, Hau Spanier, wirklich alle. Und da war halt richtig was los. Die haben gemeinsam verkostet, die haben sich herangetastet an dieses Thema qualitativ hochwertigen Wein. Nämlich wirklich herangetastet, weil der Florian hat gesagt, das war halt auch Zeit von Weinen, die schon komplett glanzhell und durchsichtig waren vor der Gärung. Also so richtig barhart, genau bei 17,374 Grad quasi, überspitzt gesagt, müssen die vergären, komplette Technisierung, Hype der Kaltvergärung, Aromahefen ohne Ende. Also das war schon noch eine ganz andere Zeit. Also das darf man auch nicht verklären, als wäre das da jetzt der geile Hype gewesen und die hätten damals alle schon Wein gemacht wie heute. Es war schon was ganz anderes, aber es war halt einfach was da, es war neu und die haben halt probiert und das war extrem wichtig.
Ja, und das war für damals auch sehr fortschrittlich, das muss genau, man schon halt dazu genau sagen.
Das war halt einfach der Zeitgeist, das war das Modernste, was du machen hast können und das wolltest du natürlich machen. Es hat sich auch was durch den Klimawandel da, sagt er, es sind halt dann jedes Jahr die Rieslinge reifer geworden und dann auch wirklich Jahr für Jahr reif geworden. Aber gecheckt hat das zuerst natürlich noch nirgends außerhalb. Ne? Also Rheinhessen war weiterhin das komplett schlecht geredete Gebiet. Es hat auch nicht viele Betriebe gegeben, die halt wirklich Qualitätswein gemacht haben. Deswegen auch diese Gruppierung, die sich halt da zusammengefunden hat, weil du hast halt wirklich jeden, der irgendwie da in die ähnliche Richtung rennt, ist sofort da einer geholt, weil es gesagt hat, wir müssen irgendwas tun, weil es checkt keiner, dass da jetzt Betriebe sind in einem Gebiet, das alle scheiße finden, das sehr groß ist, das viel Fläche hat. Wir müssen irgendwie gemeinsam kommunizieren, ne? Und es hat damals gerade einmal 50 Betriebe gegeben im Jahr 2000 in Rheinhessen. 50 wirkliche Weingüter, die selber was da haben.
In der gesamten Region?
In der gesamten Region.
Bist du fertig?
Das heißt, es waren halt ganz viele Betriebe, Kellereien, die halt riesig waren, die halt ganz viel gemacht haben und die ganz viel Spaß gemacht haben.
Das habe ich doch nochmal stark unterschätzt.
Das ist richtig arg. Und das war damals schon das größte Anbaugebiet Deutschlands. Ne?
Ja.
Es waren damals schon 26.000 Hektar. Heute ist das nicht viel anders.
Wahnsinn.
Also die Größe der Fläche hat sich nicht wirklich verändert, aber damals waren es halt einfach keine Betriebe, es hat halt niemand gegeben.
Nur 50?
Nur 50, die wirklich Weinbau-Fokus gehabt haben, die wirklich nur Weinbau gemacht haben und von denen waren halt der Großteil riesige Betriebe, die halt einfach Traum verarbeitet haben und die Genossenschaften waren mehr oder weniger, aber Einzelbetriebe, handwerkliche hat es quasi kaum gegeben. Und das für diese Fläche ist irre. Ne? Und das bisschen Privatkundschaft, was sie damals halt gehabt haben, weil ein Großteil ja an die Kellerei gegangen ist, in einem eigenen Betrieb beim Florian daheim, hat natürlich nicht kapiert, was der Florian da jetzt machen will. Also das war natürlich völlig überfordernd. Die Weine sind qualitativ natürlich besser geworden und nach hat es dann zumindest einmal die Fachpresse gecheckt, hat der Florian erzählt. Also Gomillot war da relativ wichtig, relativ früh auch dran. Auch der Stuart Piggott war 2008, 2009 dann mal dran mit dem Thema, dass er gesagt hat, Rheinhessen ist die Traumfabrik des deutschen Weins. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, wo noch gar niemand kapiert hat, dass sie in Rheinhessen was tut. Also das war wirklich sehr, sehr früh, wenn man jetzt die allgemeine Kundschaft betrifft und das die allgemeine, ja, das Funktionieren des Weinbaus dort. Ne? Also das war jetzt einmal cool, dass die Fachpresse das gecheckt hat, aber es hat jetzt auch noch nicht viel gebraucht. Es waren trotzdem Baby-Steps, aber es hat halt eben so 5-6 Jahre gedauert, bis einmal die Fachpresse gecheckt hat, was da geht. Dann ist schon langsam einmal der Fachhandel gekommen. Da war der Vorteil, hat der Florian erzählt, dass Anfang der 2000er kein deutscher Weinfachhändler deutschen Wein gehabt hat. Das hat die alle nicht interessiert, das ne?
Ja, absolut.
Die haben halt alle nur international verkauft, haben ganz viel Frankreich verkauft. Der deutsche Weinbau war komplett uninteressant, war komplett negativ behaftet quasi. Da sind die Leute eh direkt hingefahren, Anfang der 2000er.
Ah, ja, stimmt.
Auch noch was anderes, ne? Also, ja. Du hast quasi jetzt, du warst in Konkurrenz dann mit einem Abhof verkauft, das hast du eh nicht schaffen können.
Ja.
Da hat dir jeder gesagt, warum ist bei dir der Wein so teuer? Dann haben die aufgehört, komplett deutschen Wein zu vertreiben, was auch bescheuert ist natürlich. Aber der Florian hat gesagt, für einen war das ein bisschen ein Vorteil, weil die Händler haben keinen deutschen Wein gehabt quasi.
Mhm.
Dann sind sie gekommen mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das halt unschlagbar war, weil das natürlich noch keiner kennt hat. Und das war damals auch wirklich diese Idee reinhessen, viel Wein für wenig Geld.
Ja.
Und das hat natürlich dann schnell einmal funktioniert. Ne? Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut, kennt keiner, let's go. Das kannst relativ leicht einmal wem mitverkaufen, quasi, dass er das kostet. Und wenn er es einmal kostet, dann merkt er eh, da tut sich was. Und das schmeckt eigentlich ganz gut.
Ja.
Und entsprechend haben halt dann immer mehr Fachhändler mal Wein aus Rheinhessen mit ins Portfolio genommen, weil es auch einfach insgesamt in Deutschland immer noch das günstigste war. Ne? Bevor es dann irgendeine andere Region genommen
Smart.
Hast, hast halt mal einen Wein aus Rheinhessen genommen, weil das hat noch keiner kennt, aber es war eh wurscht, weil die anderen Sachen wollte eher keiner haben.
War zumindest günstig.
Genau. Und war zumindest was anderes, wo die Leute privat dann nicht so hingefahren sind. Ne?
Stimmt.
Weil ja. In der Pfalz hast du trotzdem das ganze Tourismusthema. Das gibt es in Rheinhessen quasi nicht.
Stimmt auch jetzt nicht wirklich, oder?
Nein, gibt es auch jetzt nicht. Der Florian hat gesagt, naja, das ist relativ simpel. Wir haben keinen Wald. Und die Leute in der Pfalz, die kommen nicht, weil sie nur jetzt zum Wein fahren, sondern die gehen halt da ein bisschen wandern, die gehen da ein bisschen spazieren, da hast du ein bisschen ein Gelände rundum, du hast trotzdem mittelhart und so halt einfach ein bisschen gebirgig.
Ja, sicher, dass die hart.
Ja. Und dann kannst du halt gemütlich bei den Weingütern einchecken, nimmst ein paar Flaschen mit, so wie das damals halt wirklich funktioniert hat.
Ja.
Das gibt und gab es in Rheinhessen nie. Und deswegen war das für sie halt so das Thema. Sie haben da trotzdem im Fachhandel ein bisschen einen Vorteil gehabt, weil da fahren die Leute halt nicht hin. Das heißt, das musst du eh anders kriegen. Und wenn du dann sagst, puh, das kostet die Hälfte von dem, was ich eigentlich da in der Pfalz gerade für das zahle oder sonst was, war das natürlich spannend für die Endkonsumenten, schön langsam einmal da reinzukommen. Der Florian hat gesagt, er hat selber in der Zeit auch wirklich noch seinen Stil gesucht. Also ob zwei, drei dann wirklich daheim mit dieser ganzen Gruppierung mitgewachsen mit Message in a Bottle. Die haben geschaut, was geht. Er hat gesagt, er hat alles einmal probiert. Ja, also das war schon mal alles ein bisschen dichter, fetter, als das heute ist. Und ab so 2015, 16 hat er gesagt, würde er sagen, hat er sich dann stilistisch wirklich gefunden.
Dann haben wir genau die richtige Flaschen erwischt. He?
Voll. Ja, war auch kein Zufall. Der Jens Peter hat genau gewusst, welche Flaschen er schicken muss. Ne?
Danke, Jens.
Der hat gesagt, er verfolgt das wirklich schon seit mehreren Jahren und der weiß ganz genau, wo der stilistische Bruch ist oder Bruch, wo die stilistische Entwicklung so weit ist, dass jetzt richtig geil ist. Und das habe ich auch cool gefunden, dass der Florian das so ehrlich gesagt hat, dass er nicht gesagt hat, ja, war eine ewige Weiterentwicklung, bla bla, und war eh immer schon so, aber jetzt halt nochmal cooler, sondern er hat wirklich gesagt, das hat einfach dauert. Er hat halt diese 15 Jahre mehr oder weniger gebraucht, dass er halt einmal schaut, was geht. Und ich habe ihm natürlich dann auch gefragt, warum gerade da, also wie ist das gegangen, was war da quasi der ausschlaggebende Punkt? Und er hat gesagt, das waren einfach ein paar Sachen. Unter anderem auch, dass er einfach mehr spannende Lagen pachten hat können in der Zeit.
Cool.
Also die wirklich spannenden Lagen, unter anderem so rund 3 Hektar am Moorstein, die er heute hat, die hat er halt noch nicht gehabt davor. Also die sind erst dazugekommen im Laufe der Zeit. Das war noch nicht Familieneigentum, wie es halt oft ist, dass du eigentlich die geilen Lagen schon hast und dann ein junger Winzer, Winzerin sich draufsetzt und das dann weiterentwickelt. Bei ihm war es wirklich so, die Lagen, was sie gehabt haben, waren nicht so spannend. Mhm. Er hat aber gewusst, was gehen kann, hat sich halt reingefuchst. Also das ist schon ein wirklich sehr, sehr akribisch arbeitender Mensch, sowohl im Weingarten als auch im Keller. Und hat sich halt reingefuchst und hat dann gewusst, okay, gut, ich stehe da irgendwo an mit unseren Lagen, wir brauchen jetzt was anderes.
Mhm.
Und es muss einen Sinn haben, warum die Weine von dem Nachbarn oder der Nachbarin nochmal einen Ticken stärker sind, weil halt das trotzdem anderes Terroir, andere Lage ist.
Mhm.
Und ist da eben zum Moorstein gekommen, ist ein bisschen zu Kirchspiel gekommen, auch zur Steingrube gekommen, also wirklich seine großen Lagen, die er heute hat,
schön, ja,
sind da dann langsam dazugekommen. Insgesamt sind es jetzt 20 Hektar heute, also es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Fläche dazugekommen, aber halt einfach wirklich der Fokus auf, was geht noch an geileren Lagen.
Ja.
Mit dem Jahrgang 2015, 2016 ist dann auch das Thema Rheinhessen in Deutschland so richtig in der Masse angekommen, hat der Florian erzählt.
Wirklich?
Also da hat es dann in Deutschland wirklich einmal das Standing gekriegt, dass es nicht nur Schelwe massenweit ist. Aber halt in Deutschland, ne, international sagt das immer noch schwierig. Ja. Da ist meistens gescheiter, wenn die Leute gar nicht wissen, was Rheinhessen ist, weil dann haben sie keine Assoziation. Und Deutschland Riesling, das geht mittlerweile schon halbwegs.
Stimmt.
Aber wenn die Rheinhessen schon kennen, hat er gesagt, ist meistens negativ. Also das ist auch international immer noch so, ist richtig schwierig, hat er gemeint. Aber sie machen mittlerweile auch schon 30% Export. Also es tut sich schon was. Mhm. USA, Skandinavien, ein bisschen Japan. Mhm. Aber trotzdem noch, ich meine, 30% Export ist jetzt auch nicht die Welt. Ne?
Ja, aber klassisch für einen deutschen Betrieb, der jetzt nicht in der Mosel sitzt zum Beispiel, ja, oder sowas in der Richtung, wo man halt einfach generell einmal mehr exportiert. Einfach traditionell immer, ja, schon so war.
Ja, und es ist halt insgesamt trotzdem schwierig. Es ist trotzdem viel in Deutschland. Es gibt viele unterschiedliche Anbaugebiete. Das ist nicht so einfach, da durchzunavigieren. Es gibt nicht so diese ganz klare Message insgesamt. Ja, Riesling, aber das schmeckt halt dann doch überall ein bisschen anders.
Ja, ja.
Also nicht ganz so leicht. Bärm ist wirklich ganz klassisch. Export 30%, Fachhandel 30% quasi und Privatkunden 30%, also so überall plus minus 30%. Und das ist natürlich ganz cool, die Privatkunden, die 30%, gerade für das, dass das doch so unterm Radar fliegt. Ne? Also,
absolut.
Dass du das da dann schaffst, dass du Privatkunden trotzdem, dass so einen Kundenstamm aufbaust.
Dass die extra zu dir herfahren,
richtig,
oder sie das schicken lassen,
richtig,
von dir. Ganz
richtig,
spezifisch, ist ja, sehr, ja, sehr cool. Ja.
Das ist richtig cool, ja. Ich habe auch mit ihm diskutiert über dieses ganze Thema unterm Radar fliegen, weil ich halt wissen wollte, wie ist das so? Ist das was, wo du sagst, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, das ist mein Schmäh quasi, ich will da ein bisschen drunter fliegen und ich will haben, dass ich immer so der Geheimtipp bin. Ist das Unabsicht? Wie schaut das aus? Und er hat gesagt, naja, er würde schon gern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen für das, was er macht. Gleichzeitig will er aber selber nicht in der ersten Reihe stehen. Er will auch nicht das ganze Jahr auf Messen herumreisen. Also das ist halt wirklich Family Business. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie wen, der was für ihn auf die Messen fährt. Er will das halt selber machen. Er will selber daheim sein. Er will selber arbeiten daheim. Und hat halt keine Lust, dass er sich da irgendwie Viere stellt. Also das ist halt ein ruhiger Kerl, der halt, ja, im Keller sein eigener Kellermeister sein will und im Weingarten stehen will. Und er hat auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Chance hätte, dass ich voll bekannt werde und dafür um die Welt reisen muss und die ganze Zeit weg bin, würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil mir ist die Familie dann zu wichtig.
Ja, ja, also das ist doch konsequent.
Sie haben drei Buben, also drei kleine Kinder, die sind alle jetzt in einem Alter, wo es halt so 8, 9, 10 quasi schön langsam einmal größer werden, aber trotzdem noch sehr, sehr jung und da will er halt dabei sein. Das ist für ihn halt einfach wichtiger.
Ja.
Und ich glaube insgesamt, fällt es auch so ein bisschen von außen betrachtet an einer Strategie und an einer Positionierung auch. Man kriegt halt gar nichts mit. Sie sind auch nicht beim VDP. Ist auch so ein Thema, wo der Florian gesagt hat, ja, in Rheinhessen ist das leider nicht ganz so einfach. Also da hat ihm halt auch noch keiner gefragt quasi. Also es ist nicht so, dass er sagt, er will nicht zum VDP, sondern das ist halt einfach relativ streng. Das ist ja in unterschiedliche Anbaugebiete ganz unterschiedlich.
Ja.
Ob es da jetzt um gar nichts geht und einfach jeder dabei ist oder ob du nur dabei bist, wann du schon ewig dabei bist. Mhm. Also recht kompliziert und auch nicht durchschaubar, wie wirklich das funktioniert. Das ist ja auch nicht transparent, das System per se, wie das ausgewählt wird. Ne?
Stimmt, ja.
Und der Florian hat gesagt, ja, mich hat halt noch nie wer gefragt und bewerben kann man sich halt nicht. Also er wird schon sofort zum VDP dazugehen, weil er sagt, das ist schon wichtig und das ist schon cool, aber er will sich da jetzt auch nicht irgendwie aufdrängen oder ist halt auch kein Netzwerker. Ne? Der will jetzt nicht, dass er sagt, ja passt, ich schaue da jetzt, wenn ich viel mit dem herumrenne und viel mit dem rede, dann werden die Leute schon auf mich aufmerksam, sondern der will eigentlich, dass irgendwer checkt, dass er halt da richtig gutes Zeug macht.
Nur wie aus einem Wein.
Genau. Ja. Und ich glaube halt insgesamt ist wirklich dieses Positionierungsthema, was da fehlt, weil die Flaschen kann, wie wir gesehen haben, blind ohne Probleme mit Top-Betrieben mithalten, das ist gar kein Thema.
Yes.
Und der Florian hat halt auch gemeint, das weiß er. Also er hört das halt auch immer wieder, dass die Leute ihm erzählen, ja, bei Blindverkostungen schlagt es voll ein, nur wenn das halt offen verkostet wird, dann ist es halt dann trotzdem immer noch ein anderes Thema. Ja, vielleicht müsste man da auch mal mit irgendwie einer Kommunikationsagentur reden und das Auftreten ein bisschen noch schärfen und auch das Etikett noch schärfen, weil ich finde das ist auch nichts, was da jetzt so wahnsinnig hängen bleibt. Das schaut halt alles sehr oldschool aus. Seht ihr dann eh auf die Fotos.
Genau, ich kann mich noch halbwegs erinnern. Es war relativ dunkel.
Es ist ein sehr dunkles, es ist eigentlich schwarzes Etikett mit so Gold drauf.
Ja, genau.
Das ist halt insgesamt sehr so eben in die 2000er ein bisschen hängen geblieben gefühlt. Und ich glaube, das ist auch dann schwierig, dass du da so wahrgenommen wirst, wie der Stil jetzt ist, weil das schmeckt viel frischer, viel lebendiger, als wie jetzt da das Oldschool-Etikett so ein bisschen suggeriert.
Stimmt.
Aber ja, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob der Florian das überhaupt wirklich will. Also das ist halt einfach was, was er sich selber überlegen muss. Er hat auch selber gesagt, das müsste er sich wirklich auch durchdenken. Er kann gar nicht so einfach auf diese Frage, willst du da eigentlich berühmter, bekannter werden, ja oder nein, kann er gar nicht so leicht antworten, weil weiß er nicht. Was klar ist, wenn er einerseits zum VDP kommen würde oder wenn er sich anders positioniert, müsste er natürlich die Weine auch teurer machen. Und das kostet halt unfassbare 29 Euro ab Hof.
Das hat mir ja, das hast du mir ja erzählt.
Richtig.
Wie wir das erste Mal verkostet haben, dass die aktuellen Jahrgänge so um die 30 Euro kosten.
Ja, ja, weil wir halt selber nachgeschaut haben. Ne?
Richtig. Und das ist halt hochfaszinierend für mich.
Ja, ja. Also,
hochfaszinierend.
Ja, ja, weil wenn da 75 Euro draufsteht, weil das ist halt Moorstein.
Sag ich, ja, passt.
Ja, ist halt so. Also genau. Man brauchst nur schauen zu den Kollegen und Kolleginnen, die Moorstein machen, was da für Preise draufstehen. Das ist halt nicht 29 Euro.
Nein.
Und schmeckt es jetzt großartig besser? Ja, muss man für sich selber entscheiden und muss man nebeneinander hinstellen, aber jetzt rein vom Qualitätslevel ist da nicht wahnsinnig viel um. Und das ist schon geil, ne?
Ja.
Kostet 29 Euro und kriegst da eigentlich Wein um 60, 70 Euro von einer der besten Lagen Deutschlands.
Ja.
Org. Im Weingarten arbeitet der Florian seit Beginn ohne Pestizide. Herbizide nehmen sie auch schon lange nicht mehr. Sie arbeiten auch viel mit Begrünung und Kompost, sind aber nicht biologisch zertifiziert. Der Florian hat gesagt, sie spritzen konventionell. Er sagt, für ihn ist das Problem einfach, dass er in schwierigen Jahren im biologischen Pflanzenschutz viel zu oft fahren müsste. Das ist ihm einfach nicht wert, weil er halt das selber machen will. Und wenn du selber mit deinen 20 Hektar arbeiten willst, das gängert sich halt im biologischen Kontext natürlich nicht aus. Und er sagt, er hat halt sehr viele Freunde, die biologisch, auch biodynamisch arbeiten und er kann sich mit viel von den Sachen, die messbar sind, hat er auch ganz klar gesagt, identifizieren. Aber bis jetzt hat es für ihn einfach noch keinen Sinn gemacht, das wirklich umzustellen. Ist natürlich ein schwieriges Thema, sagt er selber auch. Er findet halt, man sollte es nicht so schwarz-weiß sehen, weil er sagt halt, dafür verwende ich seit 10 Jahren kein Kupfer mehr, was in viel Bio- oder Biodünnbetriebe wieder in der Extremen eingesetzt wird. Ne?
Genau, ja.
Ah, fairer Punkt. Auf der anderen Seite, ja, ist halt auch schwierig, heutzutage zu sagen, ja passt, mach ich nicht. Ich glaube halt, dass für viele KonsumentInnen, für viele 0815 und dafür Anführungszeichen WeintrinkerInnen schon relevant ist und relevanter wird aktuell, ob das jetzt biologisch ist oder nicht.
Und nicht nur für 0815 WeintrinkerInnen, sondern auch für jene, die interessiert an dem ganzen Thema sind?
Na, für die sowieso, ja.
Schwierig, weil es ist, mittlerweile ist es ja ein absolutes Qualitätsmerkmal.
Ja, ich finde auch, und das hat sich auch, finde ich, halt einfach in den letzten Jahren da sehr, sehr viel getan, was das Qualitätsthema angeht und nicht nur das, ja, okay, gut, du bist halt jetzt irgendein Hippie. Das ist vielleicht noch immer so in die Köpfe drinnen, wenn wir dann über Biodynamie reden. Aber,
ja, das ist was anderes.
Genau.
Aber wenn wir rein über Bio reden, dann ist es mittlerweile, ich meine, wir sind eh immer in der Bubble drin, mir ist das voll und ganz bewusst, aber auch wenn ich mit Leuten außerhalb der Bubble spreche, kommt dieses Thema Bio-Wein nur mehr im Positiven vor.
Ja, das stimmt
schon.
Außer
du redest von mir aus mit irgendwem, der 80 ist und das halt einfach nicht mehr
interessenshalber
jetzt irgendwie abdecken will. Aber
und du siehst ja, welche Betriebe auf Bio umstehen. Das sind die ultimativ klassischsten und traditionellsten und konventionellsten Betriebe. Und die, also da geht's mir auch gar nicht darum, dass die jetzt wirklich biologisch so super arbeiten und das jetzt irgendwie besser ist. Also da gebe ich ihm Florian schon recht, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist eher Blödsinn.
Gebe ich ihm 100% recht,
ja. Aber ich glaube, dass wir trotzdem gerade an einem Punkt sind, wo das einfach für die Außenwirkung zu wichtig ist, um es nicht zu tun.
Ja.
Aber gut, muss man sich selber überlegen und ist natürlich jetzt sehr, sehr leicht gesagt von außen.
Es ist sehr leicht gesagt. Aber wir müssen nicht Spritzen fahren. Es ist ganz einfach.
Vollkommen,
wir können also, das easy sagen.
Ich kann vollkommen verstehen, dass er sagt, hey, nein, mache ich nicht. Mhm. Ich glaube halt schon, dass das auch ein Faktor ist, der da eine spielt, warum das alles so weit unterm Radar fliegt.
Möglich.
Im Keller sind wir dann sehr minimalistisch unterwegs. Er arbeitet großteils mit Stahltanks, weil er genau diese Frische halt im Wein behalten will. Ich kann es da auch gleich am Beispiel Moorstein Alte Reben 23 durcherklären.
Ja, bitte.
Die Reben sind zwischen 25 und 45 Jahre alt, tief in den Kalk verwurzelt, Handel ist es eh klar. Dann wird nicht entrappt, nur mit die Füße ein bisschen eingestampft und dann abpresst. Kommt direkt in Stahltank bzw. in verschiedene Stahltanks, weil er alle Parzellen einzeln ausbaut. Mhm. Vergärt dann spontan und wird so spät wie möglich geschwefelt. Und dann kommt es auf die Flaschen. Das war es im Endeffekt. Beim Moorstein ist immer so 80-90% Stahltank und 10-20% gebrauchtes, über 15 Jahre altes Fass. Mhm. Weil der Florian sagt, er will kein Holz. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. Aber halt so ein bisschen diese Rundung mitnehmen ist schon nicht so schlecht und federt halt das Ganze auch ab. Zeigt sich hier auch sehr schön, würde ich sagen.
100%, ja.
Genau, und das war es im Endeffekt vom Winemaking. Das kommt dann eben relativ bald auf die Flaschen. Dem tut halt entsprechend auch Flaschenlager sehr, sehr gut.
Ja.
Die Weine vom Florian und dem Weingut Seehof gibt es in Deutschland neben Erna direkt, unter anderem bei Vino Zentral und bei Pinade Picard. In Österreich gibt es die Weine bis jetzt nur bei einem sehr kleinen Händler in Vorarlberg, bei Weinzeit. Ah. Der Riesling Alte Reben 23 ist aktuell aber nur bei Pinade Picard verfügbar oder halt direkt beim Weingut. Kostenpunkt, wie gesagt, 29 Euro. Also schon absurder Preis für diese Kohle.
Wirklich?
Aber ja, wenn da kein Adler drauf ist und kein Marketing gemacht wird, dann kann das halt trotzdem ein bisschen weniger kosten als bei anderen Weingütern, die halt im VDP sind. Allein dadurch schon andere Kostenstrukturen haben müssen, damit sie das ausgeht. Und natürlich auch andere Marketingmaßnahmen, andere Reisekosten haben, wenn sie die ganze Zeit unterwegs sein müssen und so.
Ja, stimmt. Ja.
Ist halt einfach ein ganz anderes Thema, wie sich quasi dieser Preis zusammensetzt. Wir zahlen da halt wirklich sehr, sehr viel für den Wein und sehr, sehr wenig für alles andere. Ist halt natürlich für uns geil. Jetzt darfst du mir gleich mal das Ganze bewerten, wie dir das taugt.
Das gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr gut. Also das ist einfach irre, dass das 29 Euro kostet.
Nein, vollkommen gestört.
Alle, die einen etwas klassischeren Stil mit all den schönen, mit dieser Frische, mit dieser Lebendigkeit kombiniert schätzen, die werden da 100.000 Mal happy. Und wenn du das blind nebeneinander stößt mit ein paar anderen Weingütern, die qualitativ hochwertig sind und die in der gleichen Liga arbeiten, du kannst das nicht unterscheiden, qualitäts- und preistechnisch.
Nein.
Das wird sich niemals ausgehen. Blind werden da alle verlieren.
Ja.
Ich garantiere es dir.
Ja.
Es ist wirklich so.
Voll.
Also das ist wirklich einfach top.
Das ist richtig, also das ist sauguter Wein.
Ja.
Vor allem auch jetzt dadurch, dass wir wissen, wie das reift, auch nochmal schöner.
Ja, das ist natürlich bei uns, also bei mir im Hinterkopf für die Bewertung schon so
ein bisschen drinnen,
dass ich mir denke, dieser 16er ist doch schon wie ein absoluter Wahnsinn.
Na klar, da brauchst du jetzt nicht sagen, ja passt, das wird sich wahrscheinlich entwickeln, sondern da hast du wirklich einen Anhaltspunkt.
Ja, wir wissen es.
Nein, finde ich auch, also das ist schon saustarker Wein.
Ja.
Punkt. Das ist klassisch, also das will auch nicht irgendwie was anderes sein, sondern das will wirklich ganz, ganz klar ein Riesling sein. Herkunft sagen, klassisch geiler Riesling, gehen wir.
Ja, so ist es.
Aber da halt wirklich mit den Endstufen, die es in dem Bereich gibt, mitspielen. Das
absolut
ist schon so stark für 29 Euro.
100%. Für mich persönlich ist der Jahrgang 23 irgendwo zwischen einer 9,3 und 9,4.
Mhm.
Ich glaube, der 16er war nur ein bisschen hecher gewesen bei mir sogar.
Ja. Vor allem, wenn ich mir denke, wie gereift das war, also wie lange das Zeit gehabt hat und wie frisch das dann noch da gestanden ist, das war schon, aber 16 war halt in Deutschland auch wirklich sehr, sehr schön für Riesling.
Stimmt.
Und gerade wenn man das jetzt mit den knappen 10 Jahren aufreißt, streut das halt eigentlich fast immer.
Mhm.
Aber das hat halt nochmal extra gestreut, weil es ist ja auch dann immer ein anderer 16er gestanden.
Und so ist es.
Der war halt ein guter 16er und das ist da gestanden wie exzellent. Ja. Mhm. Also ich bin auch irgendwo bei 9,4, 9,5, also das ist klassisch, aber das finde ich schon wirklich saugut.
Absolut.
Gut, dann können wir zum Ende nochmal ein bisschen in die Zukunft blicken.
Mhm.
Der Florian hat gemeint, naja, Zukunft, der mittlere Sohn ist gerade 10 und dem taugt es einmal extrem am Traktor mitzufahren.
Ach, süß.
Und auch ein bisschen selber zu lenken, also der kennt schon in seine Fußstapfen treten.
Mhm.
Dem taugt das ganze Landwirtschaftliche schon voll, aber mal schauen, ne? Weil wenn du nicht mit 100% Leidenschaft das machst, dann sagt der Florian auch, das zahlt sich einfach nicht aus. Das ist einfach zu viel Hocken dafür, das geht nicht, wenn du da nicht mit absoluter Leidenschaft drin bist, du darfst nicht Stunden zählen oder sonst was, keine Chance. Also mal schauen, ob das beim mittleren Sohn wirklich so bleibt, ob ihm das weiterhin so taugt, wann ja, dann ist er quasi der prädestinierte Nachfolger. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Es gibt neben der Nachfolge auch rund um noch ein paar spannende Projekte. Unter anderem hat er einen Weingarten am Brunnenhäuschen gekriegt. Ist ja eine sehr, sehr geile Lage, wo unter anderem auch der Kollege Wittmann immer ganz große Rieslinge außer hat. Das dauert aber natürlich noch ein bisschen, bis der erste Lagenwein da am Markt kommt. Heuer haben sie das erste Mal ein bisschen was davon gelesen, aber noch nicht einzeln vinifiziert, hat der Florian erzählt. Am Moorstein kommt auch noch was, nämlich Chardonnay. Klone aus dem Burgund, egal. Der Florian hat gemeint, mit dem Klimawandel und der Veränderung wird es für Chardonnay bei Erna gerade immer spannender. Also da ist auch was am Kummer. Das sieht man eh jetzt bei vielen Betrieben rundum, die jetzt da so ein bisschen Chardonnay probieren in Rheinhessen. Und er hat gesagt, das ist halt einfach wirklich spannend und das könnte ganz gut passen. Insgesamt wird es flächentechnisch aber nicht mehr werden. Also diese knapp 20 Hektar, was jetzt sind, werden es bleiben. Es kann nur sein, dass die eine oder andere Lage noch tauscht wird. Wann sowas wie Kirchspiel, Moorstein oder Brunnenhäuschen zu kriegen sein sollte, wird der Florian natürlich auf jeden Fall schwach.
Ja, okay.
Aber ja, das war es. Also viel mehr Veränderung wird es jetzt nicht geben, sondern wirklich so im Kleinen die Lagen nochmal nachschärfen, wann da was möglich ist. Weil klar, man sieht halt, er hat selber gesehen, diesen Sprung, den halt trotzdem dann die Lage nochmal macht.
Ja,
das finde ich auch wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist halt einfach, die Lage schlägt halt da echt wahnsinnig zu.
Absolut.
Und deswegen sagt er natürlich, klar, da muss er schauen, wann da noch was geht. Und Brunnenhäuschen ist halt auch ganz, ganz groß. Also was da gerade von Wittmann rüberkommt, das ist schon heavy. Also bin ich sehr gespannt, was da vom Florian kommt, weil wenn das dann wieder 29 Euro kostet, ist das natürlich schon geil. Dann kannst du neben Wittmann Versteigerungswein kaufen. Viel Spaß.
Oder halt drei Flaschen richtig geilen Brunnenhäuschen von Florian.
Ja, voll. Also da kriegst du schon einiges dann außer. Das ist schon richtig stark sicherlich. Mal schauen. Aber vielleicht muss er dann auch ein bisschen nachziehen, weil da gibt es halt auch nicht viel Mengen. Das ist auch wirklich sehr kleiner Weingarten. Aber ja, ich finde sehr, sehr spannendes Weingut, das man halt wirklich gar nicht am Schirm hat. Also ich habe es nicht am Schirm gehabt, du hast das null am Schirm gehabt. Nein. Und also ich habe das dann auf Instagram in der Story auch drinnen gehabt, so quasi die Flaschen. Und ich habe so viele Nachrichten gekriegt, was ist das? Die Flaschen noch nicht gesehen. Also wirklich so nicht von irgendwie Leuten, die halt jetzt ein mittleres Weininteresse haben, sondern so aus der Sommelier-Bubble. Oder so. Das kenne ich nicht.
Da wieder?
Ja, genau. Also das habe ich schon geil gefunden, dass das auch nicht nur wir einfach keine Ahnung, weil wir halt von Rheinhessen keine Ahnung haben, sondern das wirklich einfach in der kompletten Szene unterm Radar fliegt. Danke nochmal an den lieben Jens Peter, dass du mir diesen Tipp geschickt hast und auch noch die Flaschen dazu. Das ist genau der Nachdruck, den ich mir wünsche. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es am Weingut Seehof weitergeht und ob vielleicht in den nächsten Jahren doch einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in die Richtung kommt, dann vielleicht auch der VDP mit einem kleinen Adler mal vorbeifliegt. Mal schauen. Also qualitativ kann es auf jeden Fall locker mit, von dem her. Schauen wir mal, was die Zeit bringt.
Spitze. Ich finde es total super, dass du diese Folge gemacht hast. Ich finde es auch cool, dass wir mal wieder einen Wein haben, der in einem preislich sehr, sehr, sehr angenehmen Niveau ist. Für alle, die sich vielleicht nicht ganz so, ich würde gar nicht sagen rantrauen, aber die sich vielleicht nicht ganz so interessieren für diese ganzen hochpreisigen Weine, aber die trotzdem einfach geilen Wein trinken wollen.
Na, vor allem, weil, das ist der teuerste Wein am Weingut. Ne?
Also du kannst da komme ich hin zu diesem Punkt. Genau. Da findest du halt dann sicher extrem schöne Ortsweine, wenn du einsteigen willst. Und die sind sicher sehr gut fürs Börserl.
Ja, ja, das ist alles gut fürs Börserl. Also das ist alles wirklich sehr, sehr fair bepreist. Du kannst da wirklich vom bis alles mitkaufen und das sind halt dann, fängt halt dann bei irgendwelche 10, 11 Euro an und fertig. Also
Spitze.
Das ist schon sehr, sehr angenehm. Und wenn ich dann halt sage, ja passt, da für die Flaschen, das gönne ich mir jetzt mal und dann ist es trotzdem 30 Euro und nicht wie bei allen qualitativ hochwertigen Weingütern in Deutschland. Vor allem in den letzten Jahren ist der Preis da ja auch nochmal richtig angezogen.
Stimmt, ja.
Bist eben, wie du richtig sagst, bei den 70, 80 Euro und halt nicht bei 30. Also das ist schon richtig geil. Und ich finde es auch super, dass wir wieder mal was richtig Klassisches haben und auch dort sagen, das ist halt saugut.
Ja, absolut.
Das ist halt wurscht, ob das jetzt, vor allem auch im Kontrast, ne, Muster voll auf dem Naturwein-Thema Weltklasse, daneben Rheinhessen klassisch genauso Weltklasse.
So ist es.
Punkt. Ganz andere Struktur, ganz andere Idee, aber beides saugeil.
So ist es. Das ist das Schöne an der Sache.
Voll.
Herrlich. Michi, danke für diese Folge. Danke für diesen Wein. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und Jens, spezifisch von mir nochmal vielen, vielen Dank für diesen wirklich, wirklich coolen Weintipp. Und danke, dass du mich hier den 16er geschickt hast, weil ich aber aus davon gehabt. War super. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an Michael. Schön. Oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Bildern und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.